Hallo Berufswelt, dein Berufseinstiegs- und Weiterbildungspodcast im Themenbereich Ernährung und Gesundheit. Hier hörst du alles über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte oder Weiterbildungen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Emilie. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Es freut mich sehr. Heute live aus der Produktion bei Hülsenreich. Das ist natürlich noch schöner. Und stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du gerade aktuell beruflich machst.
Ja, hi Tim. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bin Emilie. Ich bin im Moment die Gründerin von Hülsenreich. Und Gründerin heißt in dem Fall auch Geschäftsführerin und Produktionsleiterin und auch irgendwo Marketingleiterin. Das heißt, ich arbeite an meinem eigenen Unternehmen.
Ja. Und zur Entstehungsgeschichte von Hülsenreich, da kommen auch noch ein paar Fragen demnächst, aber wir wollen mal ganz am Anfang beginnen. Und zwar, du hast in Halle letztendlich Ernährungswissenschaften studiert, auch mal was Besonderes für den Podcast, weil ich hatte schon im Vorgespräch gerade gesagt, sehr viele kamen immer aus Gießen oder Fulda, auch Diätassistenten und Ökotrophologen. Wie ist es denn bei dir nach der Schulzeit gelaufen? Also hattest du direkt das Interesse an Ernährung, wusstest direkt, ja, es soll in die Richtung gehen und es wird dann Halle, weil du, glaube ich, auch aus der Ecke kommst?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin in Berlin aufgewachsen und bin dort auch zur Schule gegangen. Habe mein Abi in 11 Jahren gemacht, also relativ schnell mit so einem Schnellläufer-Durchgang, weshalb wir auch ein bisschen einen reduzierten Stundenplan hatten von den Inhalten her. Das heißt, Ernährung kam da überhaupt nicht drin vor. Also in der Schulzeit habe ich nicht viel über Ernährung gehört. Sodass ich nach dem Abi erstmal da stand und geschaut habe, naja, was waren denn meine Lieblingsfächer? Und danach habe ich dann versucht, mich ein bisschen zu orientieren, was ich vielleicht mal machen möchte. Und war da dann noch auf dem Trichter, ja, ich studiere Germanistik, weil Deutsch war mein Lieblingsfach. Naja, nicht sehr kreativ. Glücklicherweise bin ich dann aber noch ein Jahr ins Ausland gegangen und dort habe ich bei einem Ernährungswissenschaftler gelebt und gearbeitet für 2 Monate. Und das hat mich total geprägt. Da ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass das, was ich sowieso gerne mache, Essen, auch noch einen viel tieferen Aspekt haben kann. Und als mir das bewusst wurde, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, habe mich mit dem Ernährungswissenschaftler unterhalten. Und das Thema hat mich dann auch überhaupt nicht losgelassen, sodass ich dann irgendwann einfach mal gegoogelt habe, na gut, könnte man das denn nicht studieren? Naja, und das konnte man dann studieren. Und so kam ich dann aus dem Ausland wieder zurück und habe geschaut, wo ich das studieren könnte, mit meinem Freund zusammen, der Mathe auch studieren wollte. Also haben wir eine Uni gesucht, wo das beides möglich ist, oder zumindest eine Stadt. Und unsere Wahl fiel dann auf Halle. Als Kompromiss zwischen mal was anderes sehen und nicht so weit weg von Berlin. Ja, so kam das.
Ja, schön. Und wie kam das zu diesem Auslandsaufenthalt bei dem Ernährungswissenschaftler? Kannst du da noch 2 Sätze vielleicht zu sagen? Weil ich stelle mir das ganz interessant vor, aber wüsste jetzt nicht, wie ich da ansetzen sollte, wenn ich da Lust drauf hatte. War das irgendwie privat oder war das dann schon organisiert von irgendeiner Institution?
Das war privat. Also mein Traum war eigentlich seit der 4. Klasse, als ich da meinen Schulvortrag drüber gehalten habe, nach Neuseeland zu gehen. Und als ich dann 18 wurde, konnte ich das dann auch endlich mal machen. Und was wir dort viel gemacht haben, war sogenanntes Woofen. Also man hat gearbeitet für 4 bis 5 Stunden am Tag bei Familien, biologischen Bauernhöfen oder ja, eben auch Ernährungswissenschaftlern und hat dafür Essen und ein Bett bekommen. Ja, und dass wir dann tatsächlich dort bei dem Ernährungswissenschaftler gelandet sind, das war totaler Zufall.
Warst du da mit deinem Freund zusammen? Oder mit einer Freundin?
Ja, genau. Okay.
Und was waren da so die Tätigkeiten? Weißt du das noch? Als Ernährungswissenschaftler im Ausland?
Ich habe dort gebabysittet, und zwar die zwei Töchter von dem Mann. Dann haben wir dort ein Büro gebaut, also tatsächlich ein kleines Haus gebaut. mit einem Menschen natürlich zusammen, der auch Häuser bauen konnte. Und dann haben wir viel Gartenarbeit gemacht. Die hatten einen riesigen Garten, wo sie selbst Kartoffeln und Kiwis und Gemüse und alles mögliche angepflanzt haben. Ja, das war wirklich. Das vor allen Dingen hat uns gut beschäftigt.
Ja, das stelle ich mir auch spannend und aufregend vor, so in jungen Jahren. Dann ein eigenes Haus, auch mit jemandem, der es kann, aber dass du sowas mal sagen kannst, cool. Das kannst du mal an so einem Abend raushauen, was dir vielleicht niemand glaubt. Ich habe mal ein Haus gebaut.
Ja, das stimmt.
Und der Ernährungswissenschaftler selbst, hat der Beratung gemacht oder war der?
Der hat auch gerade da ein eigenes Business aufgebaut. Der verkauft mittlerweile Nahrungsergänzungsmittel, hält aber auch unheimlich viele Vorträge. Und was macht er noch? Ich glaube, Beratung macht er schon auch. Also er gibt so Workshops und Seminare.
Ja, cool. Und wie bist du auf den gekommen? Hast du einfach
Wie gesagt, also kommt totaler Zufall. Es gibt da ein Buch, da kann man sich dann durchblättern, welche Familien oder Bauernhöfe einen aufnehmen würden. Dann telefoniert man die ab, ob sie gerade was zu tun haben für einen. Und der hatte eben gerade was zu tun, ein Haus zu bauen. Dann hat er uns eingeladen und so haben wir den kennengelernt.
Also es war auch jetzt nicht, weil er Ernährungswissenschaftler war, sondern du hättest auch bei jemand anderem landen können. Cool.
Ja.
Aber dann zurück in Deutschland, hast du dann in Halle begonnen, Ernährungswissenschaften zu studieren.
Genau.
Wie ist denn Halle so als Studienort und auch gerade für Ernährungswissenschaften? Weil wie gesagt, du bist die erste jetzt im Podcast, die dort studiert hat. Ist auch Ernährungswissenschaften, jetzt nicht Ökotrophologie. Wie ist denn da so der Schwerpunkt und der Aufbau?
Also, Halle ist ziemlich medizinisch auch geprägt. Mhm. Wir saßen auch viel mit den Medizinstudierenden zusammen in Vorlesungen. Als ich dort angefangen habe, war der Studiengang noch recht klein. Also wir waren 35 Leute, die angefangen haben, dort Ernährungswissenschaften zu studieren. Mittlerweile sind das, glaube ich, sogar 50 Leute, die anfangen. Trotzdem noch relativ klein. Und wir Aneris haben uns dann eben auch ab und an mal wieder gefunden zwischen 200 Medizinstudierenden in Vorlesungen. Genau, also ich kenne keine anderen Studienorte. Ich habe nur in Halle studiert und fand es da super schön. Zur Stadt an sich. Ich komme ja nun mal ursprünglich aus Berlin, also für mich ist es... Für mich ist es im Prinzip eine kleine Stadt, obwohl Halle schon auch eine Großstadt ist. Es ist total entspannt, man kann halt überall mit dem Fahrrad hinfahren und die ganzen Vorzüge einer kleineren Stadt hat man da. Ansonsten das Studium, ich habe mir das relativ frei zusammengewürfelt, sodass man da auch flexibel war. Ich war auch nicht bei allen Vorlesungen, die Klassiker.
Ja, gibt es da viele Wahlmöglichkeiten auch, dann ab einem gewissen Semester, also Wahlmodule?
Ja, man konnte auch wirtschaftliche Fächer mit reinwählen, was ich dann gemacht habe. Man konnte sich aber auch eher so in die toxikologische Richtung ausrichten. Es gab schon so ein paar Wahlmöglichkeiten dann, ab dem zweiten, dritten Semester.
Ja. Ich glaube, das zeichnet auch unsere Studiengänge mal aus. Das gibt's, also bislang habe ich gehört, dass das an jeder Uni-Hochschule wirklich sehr variabel gestaltet werden kann ab einem gewissen Semester. Und das zeigt ja auch nochmal, wie breit das aufgestellt ist. Du warst jetzt dann in den wirtschaftlichen Fächern, das kommt dir ja jetzt auch zugute, würde ich mal behaupten.
Ja.
Und die Uni selbst, ist die an einem Ort, so campusmäßig für Ernährungswissenschaften oder auch so wie in Gießen jetzt in der Stadt verstreut?
Es ist in der Stadt verstreut. Okay. Und dadurch, dass man ja Ernährungswissenschaften als recht interdisziplinären Studiengang hat, lernt man dadurch eigentlich schon Halle kennen. Mhm. Man hat zwar auch sein Institut, aber dort hat man... nur ein paar Module, ansonsten Mathe, Physik und die medizinischen Sachen und die wirtschaftlichen Sachen, das ist dann alles nochmal an anderen Standorten in der Stadt.
ist auch immer ganz interessant zu wissen. Also ich hatte jetzt auch beides in Fulda, etwas kleiner natürlich, die Hochschule an einem mhm. Punkt, und jetzt in Gießen ein bisschen in der Stadt verstreut. Aber es hat alles seinen Charme, und so lernt man auch Gießen kennen, auch wenn, ich glaube, Halle ist vielleicht ein bisschen schöner, aber mal gucken. Ja, wenn man von Fulda kommt, ist man ein bisschen verwöhnt, wenn man nach Gießen zieht, aber Gießen hat dafür andere Vorteile.
Ja, also ich finde, dass Halle unterschätzt wird. Ich finde Halle wirklich sehr schön.
Ja. Hm. Ist ja auch letztendlich dann immer Ansichtssache von, wie man sich auch wohlfühlt. Ne? Und
ja. Kommt viel Halle hat halt den Vorteil, dass wir auch noch eine Kunst-Uni dort haben. Ah. Und die Kunststudierenden, die prägen die Stadt schon auch. Das ist schon schön. Hm.
Klingt auf jeden Fall cool für Leute, die jetzt vielleicht auch aus der Gegend kommen und sich dafür interessieren.
Leipzig ist eine halbe Stunde entfernt und Berlin mit dem ICE eine Stunde und 15 Minuten.
Also auch gut angebunden.
Ja, ist richtig gut.
Apropos Berlin, du warst ja dann auch in einem Praktikum, war das während des Studiums in der Like-Minded GmbH? War das so ein Praktikum?
Ich war bei der Kukimi GmbH. Ah, das war das Pflichtpraktikum, okay. Genau.
Das fünfte Semester oder so? Oder kann man sich auch frei werden?
Ja, ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen früher gemacht. Hm. Vierten.
Hm. Was hast du da so gemacht?
Und, das war ein Start-up. Hm. Die haben Fertigmahlzeiten verschickt, so vakuumierte, als Abo-Modell, und jede Mahlzeit hatte maximal 500 Kilokalorien, also wie so ein Diätprogramm.
Ja.
Und dort habe ich auch mit die Ernährungsberater-Tätigkeit ein bisschen ausgefüllt, also wenn immer Kundinnen oder Kunden Fragen hatten zum Thema Abnehmen oder wie sie sich gesünder, ausgewogener ernähren können, habe ich die Fragen beantwortet, auch mal so ein bisschen Telefonberatung gemacht. Und dann, was ich recht viel gemacht habe, war auch einfach Content-Erstellung. Da hatte ich ja schon Erfahrungen, dadurch, dass ich einen Foodblog aufgezogen habe seit dem zweiten Semester, so ein bisschen Texte schreiben und Rezepte entwickeln. Das habe ich für die dort auch gemacht. Genau.
Ja. Zu dem Foodblog habe ich auch gleich noch eine Frage. Aber vorher, dann hast du nach dem Praktikum wahrscheinlich deine Bachelorarbeit in Angriff genommen?
Ja, genau. Ja,
und was war da so das Thema?
Das Thema, ja, das, also es war ganz, ganz witzig eigentlich. Ich hatte sowieso schon immer so ein bisschen die Ambition, mal was selber zu machen, also selbstständig zu sein. Wie genau das aussehen würde, das wusste ich am Anfang noch nicht. Aber wie der Zufall so will, kam die richtige Idee zur richtigen Zeit. Und so im fünften Semester, da hatte ich ja meinen Foodblog schon eine ganze Weile, und da habe ich dann angefangen mit Hülsenfrüchten oder Hülsenfruchtmehlen mehr rum zu experimentieren, habe da Rezepte entwickelt für den Blog. Und ein Rezept davon waren auch Kichererbsenmehl-Cracker, also wie so kleine Brotchips eben auf Kichererbsenbasis. Und die kamen ganz gut an bei Freunden, bei der Familie, und weil ich ja wusste, ja, mein Bachelorstudiengang geht jetzt langsam zu Ende, habe ich schon mit dem Gedanken ein bisschen gespielt, naja, könnte man da nicht vielleicht versuchen, ein Unternehmen draus zu basteln, und habe mir dann als Bachelorarbeitsthema das Thema gesucht, Hülsenfrucht-Snacks, und habe dort dann verschiedene Rezepturen aufgestellt mit diesen Crackern und das bewertet, ob das jetzt ökologisch Sinn macht und ökonomisch Sinn macht und ernährungsphysiologisch Sinn macht, und habe mich an dem Thema dann erstmal so ein bisschen abgearbeitet mit Hilfe der Bachelorarbeit. Und daraus entstand dann tatsächlich dann immer mehr noch mehr die Idee für ein Unternehmen. Ja, und schlussendlich wurde jetzt Hülsenreich daraus.
Und was kam da so wahrscheinlich raus in die Richtung? Es ist ökologisch und hat ein super Nährwertprofil und ist unterschätzt und wird viel zu wenig konsumiert, so in die Richtung?
Genau. Also das wusste ich natürlich schon vorher. Das wird uns Ernährungswissenschaftlern ja ständig gesagt.
Ja.
Genau, aber es kam dann im Endeffekt auch raus, dass man es eben ökonomisch auch umsetzen könnte, da die Zutaten jetzt nicht super preisintensiv sind. Ich habe dann auch geschaut, gibt es einen Markt dafür, also was könnten die Zielgruppen sein? Ja, so in die Richtung.
Ja, dann warst du wahrscheinlich schon zumindest mit dem Grundkonzept ziemlich weit, wie du gesagt hast, für das
Startup, also die, oder? Die Bachelorarbeit, die ging super schnell, die habe ich super schnell runtergeschrieben. Ah, okay. Das war eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Parallel habe ich dann schon angefangen, so einen halben Businessplan aufzusetzen, weil ich wusste, erstmal muss man das ja gedanklich ein bisschen strukturieren, was man da vielleicht vorhat, ehe man zu jemandem geht und das demjenigen vorstellt. Das habe ich dann nämlich als nächstes gemacht. Ich bin dann zum Gründerservice gegangen mit meinen Prototypen und habe gesagt, hier, wäre das nicht was? Und die meinten, ja, klingt ganz gut, such dir vielleicht mal ein Team, mach das am besten nicht alleine. Das hat verschiedene Vorteile, auch um Förderung zu erhalten. Ja, als ich dann das Team hatte, haben wir uns für Förderung beworben, Businessplan erstellt und so, lief das dann, ging das dann ins Rollen.
Wie hast du das Team gefunden? Das war vielleicht auch ganz interessant.
Ja, im Internet. Also okay. Ich habe das tatsächlich einfach inseriert. Es gibt, es gibt ja sowohl, wenn man jetzt Abschluss, also Absolventen finden möchte, habe ich es einfach auf dem Uni-Brett digital reingestellt und darüber tatsächlich auch einen Mitgründer gefunden. Und den anderen, den habe ich über die Plattform von der Rio gefunden. Das ist so eine Plattform, da sucht man richtig Co-Gründer.
Okay, cool. Und du hast jetzt auch explizit, glaube ich, einen BWLer und einen ITler, kann das sein?
Also die haben beide was in Richtung Wirtschaft studiert. Okay. Marketing und BWL. Genau, aber der Gunnar, der übernimmt auch die IT-Aufgaben bei uns. Ja. Ja.
Und das wurde dir auch so geraten oder bist du da natürlich dann selbst drauf gekommen? Weil ich glaube, ich wäre jetzt im ersten Moment, hätte ich gedacht, das machen Ernährungswissenschaftler unter sich auch, wenn das natürlich schlauer ist, letztendlich, wie ihr es gemacht habt.
Ja, also ich wusste ja, was so meine Stärken sind und was meine Schwächen sind. Und ich weiß, dass Zahlen tendenziell eher meine Schwäche sind. Mhm. Ich meine, Wirtschaft kann man sich auch selbst beibringen. Um ein Startup zu gründen, muss man absolut nicht BWL studiert haben. Also auf keinen Fall. Aber so eine gewisse Grunderfahrung, vielleicht auch einen gewissen wirtschaftlichen Fokus, da dachte ich mir schon, dass das sinnvoll sein könnte, so jemanden im Team zu haben. Und der sich dann eben auch damit auskennt, mit den ganzen Bilanzen und nicht das erstmal nochmal 300 Mal googeln muss und sich 5 YouTube-Tutorials reinziehen muss. Von daher habe ich dort auch in die Anzeigen direkt geschrieben, ich suche jemanden mit wirtschaftlichem Hintergrund.
Ja. Und ich muss ja mich eigentlich korrigieren, dein jetziger Mann, alles gut und nachträglich noch zur Hochzeit, ist mir gerade eingefallen. Das kam nicht in Frage, den noch mit reinzuholen, weil du sagtest mit Zahlen, er war ja mathematisch sehr begabt anscheinend oder auch in die Richtung hat was studiert, weil es gibt ja öfter auch Gründungspärchen, sage ich mal. Mhm. Vielleicht einfach nur, warum es bei euch persönlich nicht auch nur in die Richtung ging.
Also, das hat aus verschiedenen Gründen eigentlich nicht gepasst oder haben wir auch gar nicht weiter in Erwägung gezogen. Mhm. Basti studiert Mathematik und er wird jetzt gerade fertig mit seinem Master. Das heißt, als ich gründen wollte, da hat er gerade seinen Master angefangen, wollte auch in die Richtung gehen. Außerdem macht er mehr in Richtung künstliche Intelligenz und irgendwelche spannenden Algorithmen, von denen ich keine Ahnung habe. Das heißt, nicht wirklich was Wirtschaftliches. Und da muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist vielleicht auch gar nicht so clever, alles auf ein Pferd zu setzen. das heißt, ich war ja dann schon diejenige, die mehr oder weniger ins Risiko gesprungen ist. Wenn er da jetzt auch noch mitgezogen wäre, macht, glaube ich, wirtschaftlich jetzt auch nicht so viel Sinn. Und das ganze Essens- und Ernährungsthema, das ist einfach eher mein Ding, nicht so seins.
Ja, apropos Risiko, du, jetzt hätte ich eine Frage zur Finanzierung. Wie weit bist du da selbst reingegangen und hast dir halt Investoren gesucht und wie war da so der Weg?
Also als allererstes haben wir uns angeschaut, was kann man für Förderung abstauben. Und da stellt sich heraus, dass man wirklich in jedem Bundesland, da gibt es verschiedene Förderpakete, die einem sehr weiterhelfen können. Wir hatten zwei Förderungen, eine Vorgründungsförderung, die lief für ein Jahr. Da wurden wir als halbe wissenschaftliche Mitarbeiter, also mit einer halben Stelle an der Uni angestellt und konnten mit einem halben Gehalt an der Uni verschiedene Räume nutzen und auch ein Büro bekommen und da erstmal einen Businessplan ganz entspannt nochmal ausarbeiten und vor allen Dingen die Produkte entwickeln, Prototypen entwickeln und Tests machen, Verkostungen machen, auf Messen fahren. Und das wurde uns alles finanziert durch diese Förderung. Ja, Förderung haben auch Nachteile. Das ist natürlich sehr bürokratisch. Man muss, also man ist dann tatsächlich in bürokratischen Strukturen eingebunden, indem man regelmäßig nachweisen muss, was man mit dem Geld macht. Das kann auch echt viel Zeit fressen. Aber nichtsdestotrotz ist es geschenktes Geld. Also das ist absolut top. Ja, und dann, als wir gegründet haben, gab es noch eine Anschlussförderung, die uns für die ersten Monate unser Gehalt gezahlt hat. Genau. Für alles andere haben wir Eigenkapital verwendet. Also haben wir drei Gründer Geld reingesteckt. Und nach einem Jahr haben wir jetzt noch einen Business Angel mit an Bord geholt für eine größere Maschineninvestition.
Und was habt ihr da alles so bislang an Preisen abgeräumt? Kannst du das noch so aus dem Kopf sagen? Weil ihr habt ein paar gewonnen auch, habe ich gesehen.
Ja, ich glaube, der größte war der Forschungs- und Innovationspreis Sachsen-Anhalt. Der war mit 10.000 Euro ausgeschrieben. Das hat uns auch wirklich ein gutes Grundkapital dann nochmal gesichert. Und da wurde einfach unsere Idee, Hülsenfrüchte in einen anderen Kontext zu stellen, nämlich mit tatsächlich wirklich gesunden Snacks, gewürdigt. Ja, das war der größte Preis. Ja, und da gab es noch so kleinere Handelspreise, Bio-Regionalpreis von der Edeka oder auch so ein Make It Lean-Preis aus Berlin. Naja. Genau.
Wo gibt es euch momentan aktuell im Edeka oder in gewissen Edekas? Und
ja, genau, in einigen Edeka-Märkten, in dem Foodstarter-Regal, in einigen Rewe-Märkten, also in den großen, neu sortierten Rewes hat man gute Chancen, Hülsenreich zu entdecken. Dann in diversen Müller-Filialen, in Bioläden. In einem Online-Shop natürlich. Ja. Ansonsten auf der Website nachschauen.
Wie, genau, die verlinke ich genauso wie deinen Blog auch unten in den Shownotes. Wie ist das jetzt so in der Corona-Zeit, glaubst du, oder wie war es vorher und wie ist es jetzt? Gab es da einen Unterschied zwischen Online-Bestellung und das, was über den Markt, über den Handel läuft? Kannst du da eine Entwicklung beobachten? Oder war das bei euch schon immer sehr online?
Es ist tatsächlich gar nicht so online geprägt, sondern eher handelsgeprägt. Oh, okay. Also unseren größten Umsatz machen wir im Lebensmittel-Einzelhandel.
Also, cool.
Und das ist durch Corona, hat sich eigentlich auch nichts daran geändert. Also Leute sind ja weiterhin einkaufen gegangen.
Ja, interessant. Ja. Weil ihr habt ja auch erstmal natürlich nur mit dem Online-Shop gestartet, bis ihr dann in den Handel kamt. Und mittlerweile macht dann der Handel, ja wahrscheinlich, weil viele dann daran vorbeilaufen und Leute, die euch jetzt vielleicht auch gar nicht kennen oder die Social Media oder Online-Präsenz, sondern halt einfach denken.
Ja, absolut, absolut. Wahnsinn, also weiterhin werden Lebensmittel eher im Handel gekauft. Okay. Kann man sich ja auch gut vorstellen, wer sucht jetzt unbedingt Snacks bei Google, um das zu kaufen. Ja,
das stimmt schon. Und bei Unverpacktläden seid ihr auch ganz große. Bei
uns Verpackdienste ja, auch, genau. Soll ich eigentlich kurz sagen, was unsere Produkte nochmal sind?
Ja, ach, ja klar. Guck mal, wie ich das.
Genau, also Hülsenreich röstet Kichererbsen und man kann dann die gerösteten Kichererbsen so essen wie Nüsse zum Beispiel. Das ist eine sehr fettarme, ballaststoffreiche Snack-Alternative in drei Sorten. Unter anderem auch mit dunkler Schokolade.
Aber deine Bachelorarbeit hattest du ja zu Kraken. Wie kam es dann dazu,
ja, genau, dass
du die ganze Hülsenfrucht so nimmst?
Ja, das war wirklich ein recht langer Prozess. Also ein Jahr haben wir gebraucht, um verschiedene Prototypen zu testen. Wir hatten unheimlich viele Produktideen. Wir wussten, es sollten Snacks sein und es sollte aus Hülsenfrüchten sein. Aber dass es jetzt die geröstete Kichererbse schlussendlich geworden ist, das hatte verschiedene Faktoren. Also die Wirtschaftlichkeit musste natürlich stimmen. Also lohnt sich das? Ist es nicht viel zu teuer, so ein Produkt herzustellen? Die Machbarkeit, also finden wir überhaupt die passenden Maschinen oder finden wir Hersteller, die das machen können? Das war eigentlich mit der springende Punkt. Wir haben auch überlegt, gar nicht unsere Produkte selber herzustellen. Das machen viele Food Startups so, dass die ein Konzept entwickeln, eine Rezeptur aufstellen und ihr Traumprodukt praktisch designen und dann aber zu jemandem gehen, der die passenden Maschinen hat und das herstellen lässt. Bei uns war das so, dass es gar keinen gab, der die Maschinen hatte. Das heißt, niemand röstet Kichererbsen in Deutschland. Ja. Sodass uns nichts anderes übrig blieb, als es dann selber zu machen. Cracker sind rausgefallen, weil der Markt nicht groß genug ist. Also Cracker an sich ist schon recht unbekannt und ein Nischenprodukt in Deutschland. Cracker aus Kichererbsen, das wäre einfach eine Nische in der Nische, sodass wir recht schnell beschlossen haben, dass das lohnt sich nicht so. Also ist jetzt kein gutes Startprodukt.
Ja. Genau. Auch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du jetzt schon sagst, dass niemand in Deutschland zumindest zum Zeitpunkt der Einführung Kichererbsen geröstet hat. Und in der Form, sonst wärt ihr vielleicht unter den Crackern da untergegangen und so.
Ja. Also jetzt haben wir schon sehr, recht eigenes Produkt.
Ist auch ganz cool. Ich habe es letztens mal selbst so ein bisschen probiert. Wahrscheinlich so, wie du angefangen hast, ganz zu früh. Also ich habe sogar getrocknete Kichererbsen gehabt. Ist das auch euer Endprodukt? Wahrscheinlich kocht ihr die selbst, ja, oder?
Ja, genau.
Und dann gibt man den Kichererbsen praktisch das Wasser über das Kochen und entzieht es den danach über das Rösten ja wieder. Also es ist ein ganz interessanter Prozess. Also musst du ja natürlich und wirst du auch nicht jetzt irgendwelche Details da verraten, aber wie ist da so der Prozess? Also so wie es beschrieben
ist. Geheimnis ist es eigentlich nicht. Also wir weichen die Kichererbsen ein, damit sie wirklich auch bekömmlich sind, für mindestens 12 Stunden. Dann kochen wir sie, dann sind sie tatsächlich weich und schwer und groß und dann werden sie geröstet und verlieren 50% des Gewichts wieder. Also es ist wirklich so, wenn man eine 90-Gramm-Tüte von uns isst, hat man im Prinzip 180 Gramm Kichererbsen gegessen, wie eine kleine Mahlzeit. Dieses Rösten funktioniert fettfrei mit Heißluft. Das heißt, man hat dann wirklich nur die von den Nährwerten her die ganz normale Kichererbse, die aber in der Konsistenz jetzt verändert ist. Und dann überziehen wir sie noch mit einem Gewürzmantel oder mit einem Schokoladenmantel. Genau.
Oder mit Marzipan oder was war das in der Weihnachtszeit? Gab es letztes
Jahr? In der Weihnachtszeit war das so ein feiner Zuckermantel.
Ein feiner Zuckermantel.
Genau, mit ganz, Gewürzen.
Ganz interessant. Hatte ich, glaube ich, auch verschenkt.
Zur Weihnachtszeit. Sehr gut.
Ja. Wird es das dieses Jahr auch wieder geben? Weißt du das schon? Oder?
Ja, die Weihnachtsedition dieses Jahr leider nicht. Ah. Aber wir haben tatsächlich sehr viele Nachfragen bekommen. Die kamen anscheinend sehr gut an. Ja. Und wir überlegen, ob wir die mit Zuckerzimt als Standardsorte vielleicht ins Sortiment aufnehmen. Ja.
Und jetzt so gegen Abschluss nochmal, wie ist das eigentlich so, sein eigener Chef jetzt zu sein? Ich meine, du hast dir das wahrscheinlich schon öfter auch im Kopf ausgemalt, wenn du schon die Ideen früh hattest im Studium. Und wie ist das jetzt letztendlich? Ihr seid ja drei Gründer.
Ja.
Das heißt, du bist dann auch nicht die Chefin von denen, oder doch?
Also wir im Gründerteam, wir, bei uns gibt es keinen Chef, wir zu dritt. Es ist aber so, dass ich die Produktionsleiterin bin und unsere Mitarbeiterin, die wir haben, die gibt es vor allen Dingen in der Produktion. Das heißt, da musste ich dann relativ schnell Verantwortung übernehmen. Und klar, das war am Anfang erstmal natürlich komisch. Ganz zu Beginn habe ich die Produktion komplett alleine geschmissen. Plötzlich musste ich dann abgeben. Mittlerweile war ich jetzt kann ich zwei Wochen in Urlaub fahren und es läuft hier ohne Probleme weiter. Bis hierhin war es natürlich ein ganz schöner Weg, auch für mich im Kopf, weil man natürlich am Anfang mehr oder weniger ständig dahinter steht, über die Schulter guckt und schaut, oh Mann, machen wir das jetzt so, wie es auch machen würde. Das ist eine Umstellungsfrage. Aber ansonsten macht's Spaß. Es ist natürlich herausfordernd, weil jede Frage, die sich hier auftut, dafür ist man dann verantwortlich. Und die Fragen sind super komplex. Das sind ja nicht nur wirtschaftliche Sachen, das kann einfach mal was ganz Praktisches sein, wie zum Beispiel der Wasserhahn tropft oder wir haben Stromausfall oder was weiß ich, da ist eine Ameise, wo sie nicht sein sollte. Solche Probleme muss man dann lösen. Und das kann wirklich jeden Tag was ganz anderes sein, was man auch niemals sich ausgemalt hätte, dass man sich mal mit so etwas beschäftigen muss. Und ansonsten gibt es natürlich auch viele schöne Momente, wie man sich das dann natürlich auch wünscht. Und viele spannende Sachen, wenn man jetzt gerade an das Design macht oder schaut, welche Verpackung könnte man noch nehmen oder welche neue Sorten könnte man machen. Das sind natürlich total schöne Aufgaben.
Und welche Aufgaben gibt es, die dir jetzt vielleicht weniger Freude bereiten, die dann aber auch mit dazugehören? Steuer vielleicht?
Ja, Steuer macht zum Glück Gunnar. Ach so. Das muss ich gar nicht mehr machen. Welche Aufgaben mache ich nicht so gerne? Es gibt natürlich so Dinge, die man immer wieder tun muss, irgendwelche Listen schreiben, Protokolle schreiben, damit die Hygiene das auch immer gut nachvollziehen kann, was man hier gerade veranstaltet. Sowas oder was auch immer super nervig ist, wenn man was von Rohstoff nachbestellt hat und der kommt irgendwie nicht und dann muss man da hinterher telefonieren. Ach naja, solche Klassiker halt. Ja.
Und wenn du jetzt jungen Menschen einen Tipp geben müsstest, die auch eine Idee vielleicht im Kopf haben, vielleicht auch im Ernährungs- und Food-Startup-Bereich, was würdest du denen raten, wären so die nächsten Schritte?
Als allererstes mit vielen Leuten reden. Und vor allen Dingen sich auch nicht davor scheuen, sich mit Leuten an einen Tisch zu setzen, die Erfahrung haben. Die meisten Gründerinnen und Gründer sind offen und bereit, Erfahrungen zu teilen. Und da macht es schon viel Sinn, wenn man erstmal nur eine Idee hat, sich mit jemandem zum Mittag zu treffen oder so, der schon ein Unternehmen gegründet hat oder vielleicht auch schon eins in Sand gesetzt hat, irgendwie Erfahrung weitergeben kann. Und mal sich die Idee anzuschauen und zu prüfen, ob das Sinn macht. Dann auch mit potenziellen Kundinnen und Kunden reden. Also ich habe mich zum Beispiel in Berlin einfach auf öffentliche Plätze gestellt und habe Leute verkosten lassen und das Feedback eingesammelt, um zu schauen, ja, würde das überhaupt jemand kaufen? Weil auch wenn das deine 10 Freunde toll finden, heißt es noch lange nicht, dass du den Markt erkannt hast. Das kann eine kleine Filterblase sein, die du da hast. Und ansonsten auch, was das Finanzielle angeht, prüfen, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Die werden ganz, ganz oft nicht ausgeschöpft. Es gibt viele Gelder, die rumliegen, die nicht angetastet werden. Ja, also das wären eigentlich so meine 3 Haupttipps. Fragen stellen, Feedback einholen, und schauen, welches Geld man einfach sich nehmen kann, weil es wirklich tolle EU- und bundesländerbezogene Projekte gibt.
Vielleicht noch kurz warum es bei dir persönlich jetzt kein Master mehr geworden ist, wahrscheinlich weil du auch schon zu stark in dem Business drin oder in dem Businessplan zumindest, in dem Gedanken nach der Bachelorarbeit drin warst, oder war das von vornherein schon klar, dass du nur ein
Nee, das war nicht klar. Ich hatte dann wirklich die Idee und die Lust, das dann umzusetzen und hatte gar keinen Nerv, jetzt noch 2 Jahre zu warten. Ich wollte dann direkt das mal ausprobieren. Klar. Genau.
Und das hat ja auch super funktioniert. Bis
ja, dato und genau.
Funktioniert auch weiter noch. Dann, Emilie, vielen Dank nochmal, dass du die Zeit dir genommen hast. Ich denke, es war ein super spannendes Interview, auch mal einen Einblick in eine Startup-Gründung und eine Startup-Führung zu bekommen. Danke an der Stelle.
Ja, gerne. Und an alle, die jetzt denken, ja, vielleicht möchte ich tatsächlich mal was gründen, ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Entweder einfach im Kontaktformular auf unserer Hülsenreich-Website oder an emilie@hülsenreich.de eine E-Mail schreiben. Ich beantworte auch gerne weitere Fragen.
Das schreibe ich auch alles nochmal unten in die Shownotes rein, damit man es direkt anklicken kann, falls man am Handy schon ist, damit die Schwelle ganz, ganz niedrig ist. Danke für die Möglichkeit.
Das war's mit der aktuellen Folge von Hallo Berufswelt. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen für mehr Informationen oder einfach auf vwissen.org. Bis zum nächsten Mal.